Willkommen zu Fokus International bei Radio Dreieckland. Heute mit einem Schwerpunkt zu den Philippinen, wo Präsident Rodrigo Duterte zum blutigen Kampf gegen Drogendealer aufruft. Ihr hört zunächst ein kurzes Interview mit Andrea Kahle von Amnesty International, geführt von Radio Rabe Bern, und anschließend ein Interview mit Johannes Iking vom Aktionsbündnis Menschenrechte Philippinen, geführt von Radio Lora München.
Also es ist so, dass Duterte, der Präsident der Philippinische, ja dazu aufgerufen hat, zu diesem Krieg gegen die Drogen, und seine Polizisten und vor allen Dingen diese Spezialeinheit, diese Antidrogeneinheit aufzuräumen und mit den Drogendealern kurzen Prozess zu machen. Und es ist tatsächlich so, dass in den letzten 7 Monaten 7.000 Menschen erschossen wurden, also 1.000 pro Monat, die Duterte im Amt ist. Es geht konkret so ab, dass die Einheiten der Polizei von irgendwelchen Menschen schwarze Listen übernehmen mit angeblichen Drogendealern, dass sie dann nachts in die Wohnungen einfallen und die Menschen erschießen, oft ohne Vorwarnung, ohne Beweise zu sammeln, ohne sie zu verhaften.
Die Philippinen sind eigentlich ein Rechtsstaat und sind an internationale Gesetze, Menschenrechte gebunden. Die Polizei kann ja nicht einfach zum Profikiller werden.
Leider ist es de facto aber so. Die Polizisten werden von ihren Vorgesetzten bezahlt, pro Treffer sozusagen, also für jeden Drogenhändler, Drogenbesitzer, Drogendealer, den sie unschädlich machen. Das ist also wie ein Zusatzeinkommen für die sonst ja eher schlecht bezahlten Polizisten und Polizistinnen auf den Philippinen. Und wenn sie die Tötung nicht selber vornehmen, dann nehmen sie das Geld und heuern Auftragskiller an, um diese dreckige Arbeit für sie zu erledigen. Also das ist wirklich ein System im System, ein wirklich korruptes System in dem Rechtsstaat, und niemand setzt dem was entgegen. Im Gegenteil, es wird von der obersten Regierung ja sogar dazu aufgerufen, genau so vorzugehen.
Jetzt hat Amnesty International die Opfer unter die Lupe genommen und geschaut, wer sind die Leute, die da getötet wurden und werden. Wer sind diese Leute?
Also was wir eben festgestellt haben, sind es eben oft die Armen der Ärmsten, die es sich nicht leisten können, sich zu verteidigen, die in Siedlungen wohnen, die wir vielleicht hier als Slums bezeichnen würden, die wenig machen können, um ihre Rechte einzufordern. Da wird wirklich ohne Rücksicht auf Verluste vorgegangen, wie gesagt, von Polizisten selbst, von Auftragskillern. Selbst Kinder sind unter den Opfern, Kinder, die eventuell als Drogenboten auch eingesetzt wurden. Es gibt da überhaupt keine Grenzen mehr, keine menschlichen Grenzen, aber auch keine gesetzlichen Grenzen. Und das geht natürlich nicht, denn wie Sie so schon sagten, die Philippinen sind eigentlich ein Rechtsstaat, sind an internationales Recht gebunden, sie sind auch Vertragspartner des Internationalen Strafgerichtshofes. Deshalb fordern wir ja auch einen sofortigen Stopp dieser Praxis.
Duterte wurde eben auch demokratisch gewählt von der Mehrheit. Kann er der Bevölkerung denn auch so etwas wie einen Erfolg in diesem Krieg gegen Drogen vorweisen, damit er auch politisch weiterhin ertragen wird?
Also es ist ja so, dass natürlich Duterte das als absoluten Erfolg verkauft. Er sagt ja, er würde das ja ganz anders interpretieren, jetzt diese Fakten. Er würde ja sagen, seht, wir haben eben 7000 potenzielle Drogenhändler aus dem Verkehr gezogen, die können euren Kindern und euch nicht mehr Schaden zufügen. Aber genauso ist es eben nicht der Fall. Er geht wirklich entgegen aller rechtsstaatlichen Maßnahmen und Normen vor. Und das ist nicht hinnehmbar. Deshalb fordern wir ja auch die philippinischen Behörden jetzt auf, selber für Recht und Ordnung zu sorgen, das Justizdepartement einzuschalten, um auch wirklich eine Untersuchung einzuleiten. Und wenn das nicht passiert, dann müsste man den Internationalen Strafgerichtshof anrufen.
Die wichtigste Schutzmacht für die Philippinen sind die USA, definitiv. Und im Moment sitzt dort ein Präsident, der gefallen hat an jemandem wie Duterte. Gibt es denn andere Möglichkeiten, international Druck auf die Philippinen auszuüben?
Fast nur über den Internationalen Strafgerichtshof und indem auch eben andere Regierungen den Druck auf Duterte erhöhen, mit diesem unkontrollierten Krieg gegen Drogen aufzuhören. Duterte hat vor 2 Tagen schon angekündigt, dass er diesen Krieg in der jetzigen Form stoppen wird. Er hat diese Spezialeinheit, diese Anti-Drogen-Einheit der Polizei aufgelöst und hat gesagt, er wird gegen Korruption in den Reihen der Polizisten vorgehen. Aber damit ist es eben nicht getan. Er muss als verantwortlicher Regierungschef dafür sorgen, dass sich auch die Strafvollzugsbehörden, die Polizisten an Recht und Gesetz halten und nicht abseits jeglicher normativer Regeln Menschen umbringen lassen oder selbst umbringen.
Wie der Name schon sagt, machen wir Menschenrechtsarbeit ausschließlich zu den Philippinen. Und ich war jetzt gerade 3 Wochen da und habe in erster Linie unsere Partnerorganisationen getroffen. Wir arbeiten mit allen wesentlichen Menschenrechtsorganisationen zusammen und habe mir dort einen Überblick über die aktuelle Lage unter der neuen Regierung Duterte verschafft.
Gut, da kommt ja zurzeit immer wieder mal was in den Medien. Können wir vielleicht damit starten, dass wir sagen, was war denn die Lage davor? Sie waren ja schon häufiger da, nehme ich an. Und was war denn das Bild bisher, damit wir dann so einen Überblick bekommen, was sich verändert hat?
Genau, also unser Netzwerk arbeitet jetzt seit 10 Jahren zur Menschenrechtslage in den Philippinen. Traditionell war unser Schwerpunkt immer die Situation Menschenrechtsverteidiger genannt wird, also Menschen, die sich professionell oder sonst wie für Menschenrechte einsetzen. Und die wurden auf den Philippinen traditionell großen Repressionen ausgesetzt. Also entweder wurden die angeklagt, wurden verschwunden gelassen oder wurden auch ermordet. Und das waren Leute insbesondere, die sich für Landrechte eingesetzt haben, für den Umweltschutz. Ganz viele Indigene sind da betroffen. Und da gehörten die Philippinen zum Beispiel immer zu den Ländern mit den meisten Morden an Menschenrechtsverteidigern in der Vergangenheit, zusammen mit Ländern wie Kolumbien oder Guatemala.
Okay. Und jetzt trifft es ja, man hört es in den Medien, Drogenabhängige und Drogendealer oder Leute, die dafür gehalten werden. Wie geht's den Unjournalisten? Ich glaube, die waren früher wahrscheinlich dann auch betroffen, weil die zählen ja im Normalfall auch zu den Menschenrechtsverteidigern.
Genau.
Und wie hat sich das jetzt verändert? Kann man da jetzt einen Unterschied wahrnehmen oder ist einfach nur die Masse an Leuten, die verschwunden gelassen werden und die umgebracht werden, gestiegen?
Also die Morde an den Menschenrechtsverteidigern gehen quasi weiter, so wie unter Vorgängerregierung auch. Aber was jetzt halt neu ist, sind halt diese Morde an Drogendealern und Drogenabhängigen, mutmaßlich muss man ja immer sagen, weil es gibt ja keine Gerichtsprozesse, die sowas zweifelsfrei feststellen lassen. Das ist eine Geschichte, die jetzt mit dem neuen Präsidenten angefangen hat, Rodrigo Duterte, der im Mai letzten Jahres zum Präsidenten gewählt worden war und der schon im Wahlkampf versprochen hat, mit dem Drogenproblem rigoros aufzuräumen und war so, dass eben er damals auch schon angekündigt hat, die Leute werden einfach ermordet werden. Und das hat er quasi jetzt in die Tat umgesetzt. Wir sprechen jetzt seit Juni, seit er dann im Amt gekommen ist, bis jetzt wurden über 7000 Menschen ermordet, zum Teil von der Polizei selber und zum Teil von sogenannten Bürgerwehren, Vigilante Groups. Und da stellt sich aber jetzt auch heraus, dass da zum Teil auch die Polizei hintersteckt, beziehungsweise bezahlte Mörder, die von der Polizei bezahlt werden.
Also dieses Drogenproblem wird mit absoluter Brutalität angegangen. Was war da, wieso hat die Bevölkerung denn da so drauf reagiert? Gab es da so ein starkes Problem?
Ja, das ist eine der großen Fragen, die uns auch umtreibt. Also das Drogenproblem war da, aber es ist jetzt im Vergleich in den Philippinen nicht besonders ausgeprägt gewesen. Also wenn man sich da mal internationale Statistiken anguckt, dann ist die Zahl der Drogennutzer auf den Philippinen jetzt nicht höher, als sie zum Beispiel in Deutschland auch ist. Kein signifikanter Unterschied. Interessant ist auch, dass vor dem Wahlkampf die philippinische Bevölkerung die Drogenproblematik auch gar nicht so massiv als Problem wahrgenommen hat, sondern dass Duterte es geschafft hat, das Problem erst relevant werden zu lassen. Also wenn man sich anguckt, was fanden die Leute vorher problematisch, was waren die wichtigsten gesellschaftlichen Probleme, das war Armut in erster Hinsicht. Und erst jetzt hat Duterte es geschafft, sozusagen diese Drogenproblematik zum gesellschaftlichen Problem aufzuputschen. und ist aber eben gleichermaßen auch geschafft, die Bevölkerung da auf seine Seite zu ziehen und eben auch Unterstützung für diesen brutalen Drogenkrieg einzuwerben.
Und ist das sein einziges Wahlkampfthema sozusagen gewesen? Hat er ein Problem erfunden bzw. aufgebauscht und damit Wahlkampf gemacht? Oder gab es da noch andere Gründe, warum er jetzt doch relativ überzeugend gewählt wurde?
Man muss sagen, also dieser Kampf gegen die Drogen war das ganz bestimmende Wahlkampfthema, das alles andere in den Schatten gestellt hat. Und wie gesagt, also nicht nur der Kampf gegen Drogen und Kriminalität, sondern auch die Ankündigung, das mit Morden zu machen. Das war ganz offen von Anfang an. Er hat auch andere inhaltliche Schwerpunkte. Das war der Friedensprozess mit den kommunistischen Rebellen, der allerdings jetzt in den letzten Wochen mehr oder minder zusammengebrochen ist. Er hat auch angekündigt, an der massiven Armut im Land was tun zu wollen, aber da blieben seine Versprechen damals unspezifisch und bis heute hat sich da auch nicht irgendwie herausgestellt, wie er das eigentlich angehen will.
Aber international gesehen hat sich ja doch ein bisschen was an der Stellung mit der Philippinen geändert. Ich meine, das ist nicht nur diese Rolle, die Duterte einnimmt gegenüber Drogenabhängigen bzw. vermutlich Drogenabhängigen und Verkäufern, sondern auch die internationale Lage, die er ganz anders bewertet als andere vor ihm.
Genau, also zum einen muss man natürlich sagen, er reagiert auf jegliche Kritik international wie national mit wüsten Beschimpfungen. Also das haben die USA und die EU schon zu spüren bekommen, auch der Papst. Und das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, dass er die traditionelle enge Bindung der Philippinen an die USA, dass er sich da mehr und mehr lossagt. Also die Philippinen waren ja auch eine Kolonie, amerikanische Kolonie für 50 Jahre. Und da will er jetzt sich mehr und mehr China und auch Russland andienen. Und das wird dann in den Philippinen sozusagen eine Außenpolitik der Balance genannt. Aber im Prinzip ist es schon wirklich eine Lossagung von den USA und Hinwendung zu den Chinesen vor allem. Und klar, von den Chinesen hat er jetzt auch wenig Kritik an der Menschenrechtssituation zu befürchten.
Davon ist auszugehen. Wie ist denn die Stimmung im Land, wenn Sie jetzt ja gerade eben da waren? Ist die Bevölkerung, steht die noch dahinter oder ist da jetzt eher Terror, diesen Todesschwadronen?
Also die Zustimmung für Duterte und für seinen Kampf gegen die Drogen ist nach wie vor hoch. Es ist ganz interessant, also wenn wir uns Umfragen angucken, dann gibt es das widersprüchliche Bild, dass er hohe Zustimmungsraten hat und gleichzeitig viele Leute auch Angst haben, selbst Opfer zu werden dieser Politik. Wie das in Einklang zu bringen, ist natürlich auch schwierig. Man muss natürlich aber auch sagen, dass jetzt gerade in den letzten Wochen schon einiges passiert ist. Also es gab einen ganz großen Skandal, wo die Polizei im Prinzip überführt wurde, einen koreanischen Geschäftsmann entführt zu haben, den im Hauptquartier der Polizei in Manila versteckt gehalten zu haben. Die haben versucht, die Frau des Geschäftsmanns zu erpressen, Lösegeld zu erpressen und schlussendlich haben sie den Mann dann ermordet und eingeäschert und so. Und das ist jetzt rausgekommen und das war schon ein gewaltiger Skandal, der dazu geführt hat, dass Duterte diese Polizeioperation im Krieg gegen die Drogen zunächst mal stoppen musste. Das heißt jetzt nicht, dass die Morde unbedingt aufgehört haben. Die gehen nach wie vor weiter, wenn auch auf etwas niedrigerem Niveau. Aber das ist jetzt eine Geschichte, die ist jetzt Anfang Februar passiert und das hat schon deutlich diesen Drogenkrieg Legitimität entzogen. Wie es jetzt damit weitergeht, das müssen wir jetzt abwarten in den nächsten Wochen.
Also das klingt ja schon nach dem, als wäre die Polizei selber eine kriminelle Vereinigung und würde da arbeiten. Wie sieht es eigentlich insgesamt auch über die letzten Jahre mit der Korruption im Land aus?
Also die Philippinen sind grundsätzlich ein Land, in dem Korruption ganz massiv herrscht. Durch alle politischen und wirtschaftlichen Institutionen zieht sich das. Die Polizei war davon immer massiv betroffen und deswegen ist es auch nicht wirklich verwunderlich, dass es jetzt zu solchen Geschichten gekommen ist, wie diese Geschichte mit diesem koreanischen Geschäftsmann, weil Duterte sozusagen der Polizei völlig freie Hand gelassen hat und die konnten jetzt sozusagen alles, was sie vorher gemacht haben, jetzt mit Schutz von oben machen. Korruption ist auch in der Politik weit verbreitet. Es gab unter der Vorgängerregierung einen riesigen Korruptionsskandal, der aber relativ ohne Ergebnis jetzt irgendwie versickert so ein bisschen. Und auch im Kleinen ist alles käuflich, von Gerichtsurteilen bis sonst noch was.
Und wie hat sich die Lage der indigenen Bevölkerung verändert, seit Duterte an der Macht ist?
Die Lage der indigenen Bevölkerung hängt auch ganz massiv mit dem Friedensprozess zusammen zwischen der Regierung und den kommunistischen Rebellen. Das hängt schlichtweg darauf zusammen, dass besonders in den Gebieten gekämpft wird, wo die Indigenen wohnen, nämlich in den abgelegenen Bergregionen, wo man nicht so gut hinkommt. Deswegen verstecken sich da auch gerne die kommunistischen Kämpfer. Nun war es so, dass wir in den ersten Monaten der Regierung relativ gute Fortschritte im Friedensprozess gesehen haben, der vorher jahrelang gar nichts passiert ist. Es gab auch ein Waffenstillstandsabkommen und davon haben auch die Indigenen ganz massiv profitiert, weil sozusagen in ihren Gemeinschaften keine Kämpfe stattgefunden haben. Aber dieses Waffenstillstandsabkommen ist jetzt eben auch Anfang des Monats gekündigt worden, beidseitig. Und seitdem gehen auch die Kämpfe wieder los und wir erwarten auch, dass es wieder deutlich schlimmer wird. Also um das mal in Zahlen zu nennen, 2015 auf dem letzten Höhepunkt dieser Kämpfe wurden zur schlimmsten Zeit waren 17.000 Indigene aus ihren Gemeinschaften vertrieben worden. Und die Befürchtungen sind sozusagen, dass es jetzt da auch wieder hingehen kann.
Ja, man kann sich nicht unbedingt vorstellen, dass dieser Duterte jetzt unbedingt der beste Diplomat ist für Friedensverhandlungen.
Genau, also das waren natürlich immer die Befürchtungen, die dahinter gestanden haben. Also natürlich haben nicht nur wir, sondern auch große Teile der philippinischen Zivilgesellschaft es begrüßt, dass es da endlich nach jahrelangem Stillstand weitergegangen ist mit diesen Friedensverhandlungen. Allerdings muss man sagen, dass dieser Mensch Duterte einfach auch ein, impulsiver Charakter ist, um es mal freundlich zu sagen. Und nachdem die Friedensverhandlungen dann ins Stocken gerieten und die kommunistischen Rebellen angekündigt hatten, man muss sagen, die hatten den Waffenstillstand als erste aufgekündigt, schwang das dann direkt ins Gegenteil um, also von Friedensverhandlungen in die Ankündigung zum sogenannten All-Out-War, also quasi wieder absoluter Krieg und erstmal alle Kanäle zuzumachen. Wie gesagt, auch das ist eine relativ neue Entwicklung und die Zeichen sind im Moment schlecht, aber das muss man jetzt auch noch beobachten.
Wie sind denn die Ausblicke derzeit? Also es gibt jetzt schon Entwicklungen, die zeigen, es geht wahrscheinlich doch nicht so einfach weiter, wie es gelaufen ist. Gibt es auf den Philippinen irgendjemanden, der dem Einhalt gebieten kann? Gibt es eine starke Oppositionspartei, die auch Macht hat?
Also sowas wie Oppositionsparteien im klassischen Sinn, wie wir das kennen, gibt es einfach nicht. Läuft praktisch so, wenn eine neue Regierung gebildet wird, dann laufen erstmal alle ins Regierungslager über. Die nominelle Opposition im Repräsentantenhaus sind, glaube ich, irgendwie 7 Abgeordnete. Und dem stehen dann 200 irgendwas im Regierungslager gegenüber. Das hängt einfach damit zusammen, dass nur wenn man im Regierungslager ist, dann kommt man an die ganzen finanziellen Töpfe dran. Es gibt natürlich eine zivilgesellschaftliche Opposition. Dazu gehört jetzt mehr und mehr die ja durchaus mächtige katholische Kirche im Land, die sich jetzt sehr deutlich gegen diesen Kampf gegen die Drogen ausspricht, die auch gegen die drohende Wiedereinführung der Todesstrafe sich ausspricht. Es gibt natürlich eine ganze Reihe Menschenrechtsorganisationen, die deutliche Kritik üben. Da ist das Problem, dass die im Moment selber drangsaliert werden. Es gibt so Online-Trolle, die wohl von der Regierung bezahlt werden, die halt auf Facebook und Twitter die Leute drangsalieren, Todesdrohungen, Vergewaltigungsdrohungen und sowas aussprechen. Also die haben durchaus damit zu kämpfen. Aber das große Problem ist halt immer noch, dass der Großteil der Bevölkerung die Regierung noch stützt und solange wird Duterte auch erstmal an der Macht bleiben. Musik
Ihr hörtet Fokus International heute mit einem Schwerpunkt zum Thema Philippinen mit Beiträgen von Radio Rabe Bern und Radio Lora München.
Cocaine.